SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Die Eidgenössische Rassismuskommission sammelt rassistische Bemerkungen von Politikern seit einem Jahr.
Damit sie ihre Existenzberechtigung behält, muss sie Aktivitäten entwickeln. Was sie hier aber vom Zaume reißt, ist höchst fragwürdig und absolut nicht notwendig.
Kritisiert SVP-Präsident Toni Brunner. In Nordirland schäumt jahrhundertealter Hass zwischen Protestanten und Katholiken auf. Jetzt soll ein Amerikaner vermitteln. In den USA lehnt sich eine Gemeinde gegen die mächtige Wall Street auf, wegen überteuerter Hypotheken. Und um 13 Uhr, bonjour les Romans, bonjour Ludwig Oechslin. Unser letzter Besuch in der Westschweiz führt uns diese Woche zum Direktor des Uhrenmuseums in La Chaux-de-Fonds.
Da können Sie jetzt einfach sagen, okay, wenn irgendjemand aus Afrika kommt und noch nie eine Uhr gesehen hat, dann bedeutet das für den nichts.
Für den Mann der Zeit dagegen bedeuten Uhren die Welt. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Die ägyptische Polizei räumt vorerst doch keine Protestlager der Islamisten in Kairo. Obwohl das Innenministerium die Räumung für heute Morgen angekündigt habe, verzögere sich der Einsatz, hieß es. Grund dafür seien die großen Menschenmengen, die seither zusätzlich in die Protestlager strömten. Die Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi wollen so lange in ihren Zeltlagern bleiben, bis Mursi wieder eingesetzt wird. Arabische Medien berichten, dass sie ihre Barrikaden verstärkt hätten. Italien verlangt von der Europäischen Union Hilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingszustroms. Premierminister Letta wolle zusammen mit seinem griechischen Amtskollegen Samaras in Brüssel Druck für eine koordinierte Migrationspolitik machen, berichten italienische Medien. Bei einem Flüchtlingsdrama waren am Samstag vor Sizilien 6 junge Ägypter ertrunken. Sie hatten ein übervolles Boot verlassen und versucht, das Ufer schwimmend zu erreichen. Seit Anfang Jahr sind nach Angaben der italienischen Behörden rund 7'000 Migranten auf Booten nach Italien gelangt. Verletzungen bei Unfällen mit E-Bikes sind bedeutend schwerer als solche bei Unfällen mit gewöhnlichen Velos. Darauf weist das Traumazentrum des Kantonsspitals Luzern hin, das sich auf eigene Erfahrungen, internationale Studien und die Unfallstatistik stützt. Gründe seien das höhere Tempo von Elektrovelos und das größere Gewicht. Laut dem Luzerner Traumazentrum sind Verletzungen bei E-Bike-Unfällen mit solchen bei Motorradunfällen vergleichbar. Am häufigsten seien Brüche der Arme und Beine, Verletzungen von Kopf und Gehirn oder auch der Wirbelsäule sowie innere Blutungen. Die Serie von schweren Anschlägen in Irak vom Wochenende mit über 100 Todesopfern geht offenbar auf das Konto der Al-Qaida. Ein irakischer Flügel der radikal-islamischen Terrororganisation hat sich zu den Anschlägen zum Ende des Fastenmonats Ramadan bekannt. Dabei waren vor allem Wohngebiete von Schiiten betroffen. Allein in der Hauptstadt Bagdad explodierten 10 Autobomben auf Märkten und vor öffentlichen Gebäuden. Die Deutsche Bahn will Angestellte aus den Ferien zurückholen, um das Chaos am Mainzer Hauptbahnhof in den Griff zu bekommen. Der Bahnhof Mainz kann abends und nachts nicht mehr angefahren werden, weil es an Mitarbeitern im Stellwerk fehlt. Sie sind in den Ferien oder krank. Heute sollen aus diesem Grund sogar tagsüber Regionalzüge ausfallen. Die Leitung der Deutschen Bahn räumt ein, in ganz Deutschland sei die Personalsituation in den Stellwerken angespannt. Der britische Premierminister David Cameron hat sich für die Förderung von Schiefergas ausgesprochen. Das sogenannte Fracking gilt aber als umstrittene Technologie. Die Nutzung sei eine Gelegenheit, Energiekosten zu senken oder Arbeitsplätze zu schaffen, argumentiert Cameron. Umweltschützer lehnen Fracking als Fördermethode ab. Sie befürchten Erdbeben und Wasserverschmutzung, weil dabei Wasser und Chemikalien mit großem Druck in Schiefergestein gepresst werden. Der Nazi-Kriegsverbrecher László Gyotari ist 98-jährig gestorben. Der Ungarn war in seiner Heimat wegen Beihilfe zur Tötung tausender Juden im Zweiten Weltkrieg angeklagt. Gyotari soll maßgeblich geholfen haben, 15.000 Juden aus der heutigen Slowakei in Konzentrationslager der Nazis zu deportieren. Bereits 1948 war er deswegen in der Tschechoslowakei in Abwesenheit zum Tod verurteilt worden. Er lebte lange Zeit unter falschem Namen in Kanada. Als die Behörden seine wahre Identität herausfanden, floh er in seine ungarische Heimat.
Sie hören Rendezvous. Wie Rassismus von Politikern verhindern. Hier prallen gleich Meinungen aufeinander. Nur finanziell erfolgreiche Fußballclubs sollen überleben. Wie die UEFA potente Investoren austribbeln will und warum sie schlechte Chancen hat. Merkel oder Steinbrück? Deutschland beantwortet im September die Kanzlerfrage. Wir berichten im Vorfeld, was die Deutschen bewegt. Heute in Niedecken.
Also das ist schon so, dass man sagt, dass ich an allem schuld bin, dass ich das nicht vernünftig mache. Die Leute brauchen einen Blitzableiter, die wollen ihre Wut auf eine Person fokussieren.
Die Bürgermeisterin klagt, aber auch die Bürger selbst. Und um eins besuchen wir die letzte Persönlichkeit in der Romandie. Ein Mann mit viel Fingerspitzengefühl und Sinn für Zeit. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.990 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,27 gehandelt, der Dollar zu 92,72. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne. In den Alpen gibt es örtliche Schauer. Morgen ist es im Norden nur noch teils sonnig und es gibt einige Regengüsse bei 23 Grad. Im Süden dominiert die Sonne bei 29 Grad.
Wenn sich in der Schweiz ein Politiker rassistisch äußert, soll das Folgen haben. Das hat sich die Eidgenössische Rassismuskommission vorgenommen und hat ein Jahr lang rassistische Bemerkungen von Politikerinnen und Politikern gesammelt. Damit soll die Politik sensibilisiert werden. Doch nicht bei allen Parteien kommt diese Aktion gut an. Monika Zumbrunn.
Die Eidgenössische Antirassismuskommission hatte in den letzten 12 Monaten die Politik im Visier. Sie suchte und fand öffentliche Aussagen, die diskriminierend oder rassistisch waren. Präsidentin Martin Brunschwig-Graf.
Das heißt von Politikern, die zum Beispiel in den Medien oder auf Facebook oder andere elektronische Medien ausgesagt haben.
Damit bestätigt die Kommissionspräsidentin einen entsprechenden Bericht der Sonntagszeitung. Die Liste der Kommission ist nicht öffentlich. Mehrere Dutzend rassistische Aussagen sind vermerkt, vor allem von lokalen Politikern. Mehr ins Detail will die Kommissionspräsidentin nicht gehen, zum Beispiel welche Parteien besonders vertreten sind.
Nein, wir wissen, dass in einigen Parteien das passieren könnte, aber ich will genau nicht eine Partei auf die Bühne bringen, weil das ist nicht das Ziel.
Das Ziel sei eine Sensibilisierung, so wie es das Mandat des Bundesrates vorsehe.
Ziel ist für mich, dass alle Parteien bewusst sind, dass es das kann passieren, links oder rechts. Darum müssen wir eine Lösung finden, um zu sehen, wie die Parteien das sehen und wie sie mit ihren Leuten das erledigen.
Im Oktober dann will Brunschwig-Graf die Parteiverantwortlichen einladen zu einem Gespräch über Rassismus und den Umgang damit.
Wie machen die Parteien mit den Leuten, die plötzlich eine solche Rassismusäußerung machen oder so? Ist es für die Partei tragbar, ein Logo von der Partei zu benutzen, um solche Sachen zuzusagen? Und was machen die Partei als Prävention?
Bei den Parteien kommt dieses Sensibilisierungsprojekt unterschiedlich an. Die Sozialdemokraten haben kein Problem damit. Präsident Christian Löwra geht auch nicht davon aus, dass SP-Vertreter auf der Liste stehen. Auch die CVP unterstützt das Anliegen, erklärt Fraktionschef Urs Schwaller.
Dagegen ist nichts einzuwenden, aber ich selber gerade für die CVP sehe im Moment keinen Handlungsbedarf, aber wir sind selbstverständlich offen, diesen Dialog, soweit die Kommission diesen auch mit uns führen will, zu führen.
Anders sieht es bei den bürgerlichen Schwesterparteien aus. Für die SVP, die die Rassismuskommission auch schon abschaffen wollte, sind deren jüngsten Aktivitäten völlig unnötig. Präsident Toni Brunner.
Die Kommission muss sich wohl selber wieder legitimieren und holt jetzt alte Aussagen von Politikern meist auf regionaler Ebene, um damit Stimmung zu machen.
Auch Christian Wasserfallen, Nationalrat der FDP, ist skeptisch und stellt sich die Frage,
warum man von der Eidgenössischen Kommission für Rassismusfragen ausgerechnet auf die politischen Parteien zugeht. Das war klar nicht die Aufgabe sein einer Eidgenössischen Kommission. Diese müsste sich nicht den Mahnfinger und die Polizistin spielen.
Genau dies sei die Antirassismuskommission ERK eben nicht, wehrt sich Präsidentin Brunschwig-Graf.
EKR ist keine Antirassismuspolizei. Wir wollen keine Richtlinien an die Parteien geben. Wir haben keine Liste im Sinn Spionierung oder so. Das ist nur eine Rezenz der Sachen, die schon publiziert waren. Das ist auch gesagt.
Die Einladungen an die Parteien werden im Herbst verschickt. Alle Parteien, so haben ihre Vertreter versichert, würden sie annehmen. Skepsis hin oder her.
Der Friede in Nordirland ist brüchig. Das zeigte sich dieses Wochenende wieder. In Belfast kam es zu Ausschreitungen zwischen protestantischen Unionisten, die wollen, dass Nordirland Teil Großbritanniens bleibt, und den katholischen Nationalisten, die für ein vereintes Irland eintreten. Von April bis August marschieren beide Gruppen im Land. Katholiken und Protestanten tragen dann Banner und spielen traditionelle und religiöse Lieder. Der Friede zwischen den Protestanten und Katholiken schien recht lange zu halten, seit 1998. Die Frage deshalb an unseren Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot: Warum flammen die Unruhen gerade jetzt wieder auf?
Wir müssen uns einigen auf eine Definition des Wortes Frieden. Das Abkommen von 1998 war ein diplomatischer und politischer Meisterstreich darin, dass es Institutionen bastelte, die die Gewalt teilen, die Macht teilen in Nordirland. Und das funktioniert erstaunlich gut und ist stabil und resistent. Was aber nie der Fall war und was vielleicht allzu lange übertüncht wurde, ist, dass diese Gemeinsamkeit an die Basis durchsickerte. Im Gegenteil, die Protestanten, die Katholiken haben sich weiter voneinander abgekapselt, was sich ja auch daran illustrieren lässt, dass die Mauern, die Katholiken von Protestanten trennen, nicht nur unverändert stehen geblieben sind, sondern zum Teil sogar noch wachsen.
Und jetzt hat eigentlich eine Kleinigkeit genügt, um diese Krawalle zu provozieren, das Hissen einer Fahne.
Ja, darauf geht die gegenwärtige Runde von Handgreiflichkeiten eigentlich zurück, dass Ende letzten Jahres der Belfaster Stadtrat demokratisch beschloss, die britische Fahne, also den Union Jack, nicht mehr jeden Tag über dem Rathaus zu hissen, sondern nur noch an bestimmten Tagen. Und das löste dann eine wochenlange Serie von Krawallen und Demonstrationen von protestantischer Seite aus. Und die sind letztlich erfolglos geblieben, sind versandet. Und die Frustration über diesen Misserfolg steht hinter den jüngsten Gewaltausbrüchen, dass man also der anderen Seite, wenn Sie so wollen, immer bei jeder unpassenden Gelegenheit eins auswischen will.
Und um diesen Streit zwischen Katholiken und Protestanten beizulegen, soll jetzt ein externer Schlichter zum Zug kommen. Wer ist der Mann?
Richard Haass ist ein ehemaliger, hochrangiger amerikanischer Diplomat. Er weiß sehr viel über Nordirland. Er hat schon früher da eine Rolle gespielt als Vermittler. Und er soll nun verhandeln über derart heikle Dinge wie ein gemeinsames Geschichtsverständnis, Identität, wie sie sich eben in Flaggen ausdrückt, und wie reguliert man Paraden. Und das sind, Sie können sagen, Kleinigkeiten, aber es geht auch ans Herz des Konflikts, denn es stellt sich immer deutlicher heraus, dass Nordirland noch weit davon entfernt ist, eine normale Gesellschaft zu sein. Im Gegenteil, sie kaprizieren sich auf ihre Andersartigkeit.
Sie deuten es an, ein jahrhundertealter Hass zwischen zwei Religionsgruppen in Irland. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass er wirklich beigelegt wird, bis in die Basis hinunter?
Ich glaube, es gibt diese Möglichkeit. Es müssen aber neue Methoden gefunden werden, um diesen Dialog überhaupt anzuleiern. Dazu braucht es nordirische Spitzenpolitiker, die bereit sind, Verantwortung selbst zu übernehmen und nicht opportunistisch die Volksgunst oder den Volkszorn ausnützen, um Wasser auf ihre eigenen Mühlen zu lenken.
Informationen und Hintergründe unseres Korrespondenten Martin Aliot. 122 Millionen Euro für einen Fußballer. Der Wechsel von Gareth Bale von Tottenham zu Real Madrid ist zwar noch nicht unter Dach und Fach, aber der teuerste Transfer aller Zeiten zeichnet sich schon ab. Und dies ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Europäische Fußballverband UEFA den steigenden Spielerlöhnen und Ablösesummen entgegentreten wollte, mit dem sogenannten Financial Fairplay. Wie viel Wert hat die neue Regel angesichts der vielen Millionentransfers diesen Sommer? Sportredaktorin Rachel Müritz ging der Frage nach.
2011 war ein Negativrekordjahr im Fußball. Gemäß einem Bericht der UEFA vermeldeten die europäischen Erstliga-Clubs insgesamt einen Nettoverlust von gegen 1,7 Milliarden Euro. Das Financial Fairplay soll hier Abhilfe schaffen. Die Clubs müssen ihre Ausgaben mit den Einnahmen aus dem Fußballgeschäft decken, unter anderem aus den Verkäufen von Tickets und Fanartikeln und dem Sponsoring. Falls diese Einnahmen nicht reichen, dürfen private Investoren höchstens 45 Millionen Euro einschießen. Und trotzdem halten sich die Clubs wie Real Madrid, Paris Saint-Germain oder Monaco nicht zurück beim Geldausgeben. Arsenal-Trainer Arsène Wenger bezeichnete das Financial Fairplay jüngst als lächerlich und fügte an:
"In the year where the financial fairplay comes in, world football world has gone completely crazy."
Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die neue Regel eingeführt werde, spiele die Fußballwelt verrückt. Bei der UEFA nimmt man die Kritik gelassen. UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino:
"Sobald irgendwo in Europa oder auf der Welt ein Transfer gemacht wird oder ein Spieler verpflichtet wird, dann kommt quasi im nächsten Satz schon das Wort Financial Fair Play, das finanzielle Fair Play. Das ist etwas, das in den Köpfen jedes Spielers ist, jeden Trainers, eines jeden Clubpräsidenten. Und deswegen denke ich doch, dass der erste Schritt schon erreicht ist."
Rekordtransfersummen beunruhigen den UEFA-Generalsekretär nicht, solange die Clubs den Transfer mit ihren Einnahmen zahlen können. Außerdem sei die Verlustsumme aller europäischen Erstliga-Clubs zusammen im letzten Jahr gesunken. Die konkreten Zahlen gibt die UEFA Ende August bekannt. Trotzdem, Kritiker des Financial Fairplay sind der Meinung, dass sich die Regelung nicht wirklich durchsetzen lässt. Es gebe zu viele Schlupflöcher. Unter anderem kann ein privater Investor seine Finanzspritzen für einen Club als Sponsoring tarnen und damit weiterhin teure Transfers ermöglichen. Die UEFA werde deshalb speziell auf überrissene Sponsoring-Verträge achten, sagt Generalsekretär Gianni Infantino.
"Es ist natürlich schon so, dass jeder Vertrag, der vorgebracht wird, der muss auch wahrheitsgetreu sein, und sonst würde das einer Umgehung der Regelung gleichgestellt werden, mit was dann Sanktionen mit sich bringt."
Kontrollieren und falls nötig sanktionieren, so will die UEFA das Financial Fairplay also durchsetzen. Doch große Clubs wie Real Madrid werden Wege finden, ihre Einnahmen so zu gestalten, dass Rekordtransfers weiterhin möglich sind. Das Financial Fairplay bleibt bis auf Weiteres vor allem eine gute Sache auf dem Papier.
Die Banken enteignen. Damit droht die Stadtpräsidentin von Richmond, Kalifornien. Denn im Vorort von San Francisco klagt die Mehrheit der Hausbesitzer über dasselbe Problem. Ihre Hypothek ist deutlich mehr wert als ihre Immobilie, was schlecht ist, wenn man zum Beispiel das eigene Haus verkaufen will. Richmond will nun die Banken dazu zwingen, die Hypotheken zu reduzieren. Und die Banken laufen dagegen Sturm. Priscilla Imboden.
Die Frau, die Wall Street nervös macht, klopft auf den Tisch, wenn sie spricht. Gail McLaughlin, kurze graue Haare, entspanntes Lächeln, ist Präsidentin von Richmond, einer Gemeinde am Rande der Agglomeration San Franciscos.
"We're reversing devastation caused by the banks, so we're happy to do so."
Wir beheben den Schaden, den die Banken angerichtet haben, und das tun wir gerne.
"Over half the mortgages in the city of Richmond are underwater today."
Mehr als die Hälfte der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Richmond sitzen auf Hypothekarschulden, die höher sind als der Wert ihres Hauses. Sie sind underwater, wie man hier sagt, also überschuldet, ohne Aussicht auf Besserung. In den USA steigen die Häuserpreise zwar wieder, in Richmond aber ist davon nichts zu spüren. In diesem Vorort mit 100.000 Einwohnern leben vor allem Latinos und Schwarze, die wenig verdienen. Die Stadt Richmond versucht nun, was noch keine Stadt in den USA gewagt hat. Sie verlangt von den Banken, die Hypothekarschulden nach unten anzupassen. Sonst droht sie damit, den Banken die Hypotheken wegzunehmen. Dafür beruft sie sich auf ein Gesetz, das Enteignungen im öffentlichen Interesse vorsieht. Es wird meist beim Bau von Autobahnen oder Zuglinien angewendet. Marvin Whipp hofft darauf, dass die Banken einlenken. Er und rund 15 andere Hausbesitzer demonstrieren vor der Bank Wells Fargo in Richmond. Sie verlangen, dass die Bank auf die Forderung der Stadt eingeht. Sein Haus ist $100,000 weniger wert als seine Hypothek.
Everyone has been bailed out, the banks, all the big businesses, Wall Street. But the people who are paying the cost, the people who are paying the taxes.
Alle wurden gerettet. Die Banken, die Industrie, Wall Street. Aber den Leuten, die Steuer zahlen, die jetzt die große Last tragen, denen hilft niemand. Deshalb findet er es eine gute Idee, wenn die Stadt dafür sorgt, dass die Schulden sinken, sagt der Mann in einem blauen Traineranzug, der seit 40 Jahren in seinem Haus wohnt. Barbara Desview, eine ältere schwarze Dame, meint:
This would definitely help me and so many other people. All we want is our homes.
Es würde mir und vielen anderen helfen. Wir wollen nur unser Zuhause behalten. Einige Banken haben bereits auf die Forderung reagiert. Mit einer Klage. Wells Fargo und die Deutsche Bank verklagten die Gemeinde Richmond sowie die Firma Mortgage Resolution Partners. Diese stellt der Stadt Richmond Geld und Anwälte zur Verfügung, kostenlos. Im Gegenzug würde sie die enteigneten Hypothekarguthaben erhalten. Der Bankenbranchenverband Securities Industry and Financial Markets Association warnt vor dem Plan Richmonds. Die Enteignungen würden Pensionsfonds schädigen und die Zinsen für Hypotheken generell anheben. Den Zugang zu Krediten erschweren, schreibt er in einem Kommuniqué. Stadtpräsidentin Gail McLachlan lässt sich nicht beirren.
Local governments have a right, and I would say obligation, to move forward to provide solutions.
Lokale Regierungen haben das Recht und ich würde sagen die Pflicht, eine Lösung zu suchen, zumal die Bundesregierung und die Banken versagt haben, sagt sie. Sie weiß, dass sie in guter Gesellschaft ist, kriegt sie doch derzeit viele Anrufe anderer Stadtpräsidenten. Gemeinden in Kalifornien, aber auch North Las Vegas, Seattle und New York beobachten aufmerksam, was mit dem Plan Richmonds geschieht. Wenn die Kleinstadt den Kampf gegen die Banken gewinnt, werden viele andere Ortschaften dem Beispiel folgen.
SPD-Kanzlerkandidat Pierre Steinbrück spricht Klartext.
Ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Aber Angela Merkel will Kanzlerin bleiben. Deutschland wählt im September. Radio SRF berichtet vor dieser Wahl regelmäßig aus Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen über Themen, welche die Menschen in unserem Nachbarland beschäftigen und ihre Entscheidung beeinflussen. In Nordrhein-Westfalen etwa, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, ist es das Sparen. Nordrhein-Westfalen, also NRW, kommt nicht aus der Schuldenspirale hinaus. Besonders sichtbar ist die finanzielle Not auch in den Gemeinden. Straßen und Brücken drohen zu zerfallen, Bibliotheken werden geschlossen. Eine ländliche Kleinstadt an der holländischen Grenze aber übertrifft alle. Sie hat sich dem Sparen verweigert und wurde entmündigt. Jetzt sagt ein externer Beamter, wo es finanziell langgeht. Simon Fatzer hat sich das in Nideggen angeschaut.
Der Brunnen plätschert, Geranien erblühen am Rathaus, Kinder spielen am Fuße der Burg. Die begehrte Hochzeitskulisse verrät allerdings nicht. Die Geranien sind gesponsert, die Kinder verlieren ihren Spielplatz, das Rathaus steht zum Verkauf. Und jetzt gehen erst noch die Steuern hoch.
Es ist Schweinerei.
Es ist eine Schweinerei, meint man im Café.
Ne? Ja, stimmt ja, doch. Ja. Aber wir haben ja jetzt hier einen Kommissar, ne? Mhm.
Der hat das eingesetzt.
Der hat das eingesetzt, ja. Mhm. Wir waren ja pleite, niedrig.
Ralf Ballast heißt der Sparkommissar, sitzt in der Gelateria und löffelt sein Spaghetti-Eis. Niedecken ist pleite.
Es ist gar nichts mehr da, genau.
Die Schulden wachsen ins Unermessliche. Das muss gebremst werden, sagt das Gesetz. Aber weil sich die lokale Politik dem Sparen verweigerte, setzt jetzt der Beamte aus der Bezirkshauptstadt Köln die Steuern hoch. Außerdem Lernschwimmbecken schließen, Straßenbeleuchtung reduzieren, selbst die öffentliche Toilette wird nicht verschont.
Ja, die Toiletten in den Stadtteilen sind derzeit noch städtisch und hier spielt einfach das Engagement der Bürgerinnen und Bürger eine Riesenrolle. Das heißt, die sagen, wir übernehmen das, wir pflegen die, säubern die, streichen die. Das heißt, es gibt ganz viel Engagement hier und davon lebt diese Stadt wirklich. Dass die Stadt sich dort aus den Finanzen rausziehen kann und es einfach viele Bürger gibt, viele Vereine, die sagen, okay, das ist aber wichtig in unserem Stadtteil und wir machen das.
Jetzt wird auch dort gespart, mit minimum Effekt. Denn anders als in den überschuldeten Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es ja auf dem Land kein Stadttheater, das man schließen könnte. Der Spardiktator ist eine Warnung im ganzen finanziell angeschlagenen Bundesland.
Ja, es hat eher eine abschreckende Wirkung, dass hier jemand Entscheidungen trifft, die eben nicht mehr von Leuten aus der Mitte getroffen werden. Und das möchten andere Kommunen, die ähnliche Probleme wie Niedecken haben, auf keinen Fall.
Ralf Ballast übernimmt die Rolle der demokratisch legitimierten Politiker. Auch Bürgermeisterin Margit Göckemeier im Rathaus ist teilweise zur Verwalterin degradiert. Es sind schwere Zeiten.
Ja, ja, das ist so. Also das ist schon auch so, dass man eben dann sagt, dass ich an allem schuld bin, dass ich das nicht vernünftig mache. Die Leute brauchen Blitzableiter, die wollen ihre Wut auf eine Person fokussieren und da ist das halt in meiner Funktion auch schnell dann so. Ne?
Lehrbücher zur Kommunalverwaltung helfen hier nicht weiter. Schon eher das humoristische Kölsche Grundgesetz, das hier jeder kennt. Margit Göckemeier hat es sich an die Türe gehängt.
Der erste Paragraph heißt, es ist wie es ist, es ist wie es ist.
Und es ist so. Niedecken hat über seine Verhältnisse gelebt. Jeder Ortsteil wollte eine eigene Infrastruktur. Dazu kommen die Aufgaben von Land und Bund. Am Informationsabend sehen die Einwohner schwarz.
Hier ist doch nichts mehr zu sparen. Und wir sollen so hohe Steuern zahlen wie in Berlin. Wie Sie ja eben sagten, hier ist kein Theater.
Niedecken lebt von den Vereinen, denen es jetzt ans Eingemachte geht. Sandra Kirch ist verzweifelt. Sie verliert das Übungslokal der Gemeinde.
Ich wohne jetzt seit 30 Jahren hier und bin auch schon seit 25 Jahren Mitglied im Karnevalsverein. Ja, habe selber Nachwuchs und möchte natürlich das retten, was zu retten ist. Ich bin ehrenamtlich sehr engagiert, aber es ist definitiv auch im Moment an der Grenze, wo ich sage, irgendwann geht es natürlich auch nicht mehr.
Die Wut richtet sich an die oben.
Sie machen die Landgemeinden kaputt. Ganz bewusst macht man von Düsseldorf uns hier kaputt und sonst nichts.
Dort in der Landeshauptstadt Düsseldorf kennt man natürlich den Fall mit dem Sparkommissar.
Also, es ist nicht schön, um das ganz klar zu sagen, wie auch eine Insolvenz nicht schön ist.
Aber Rainer Briggen, grünes Landtagsmitglied, hat selbst Probleme bis zum Hals. Er muss fürs Land nach Sparmöglichkeiten suchen. Auch NRW ist hochverschuldet, leidet unter dem Strukturwandel der Industrie.
Es gibt keinen Beifall, es gibt nur Ärger. Aber es muss einfach sein, weil wir müssen nicht nur die 1 Milliarde sparen bis 2017, wir müssen 2020 ohne neue Schulden sein. Das schreibt unser Grundgesetz jetzt vor. Aber das wird ein ganz hartes Brot. Und es ist auch so, dass wir immer wieder von der Bundesregierung neue Belastungen obendrauf kriegen.
Bei solch desolaten Finanzen bringen selbst gekaufte Steuer-CDs aus der Schweiz nicht große Entlastung. In Niedecken ist der Infoabend inzwischen zu Ende. Ralf Ballast sammelt Zettel mit Sparvorschlägen der Bevölkerung.
Kurtaxe hatten wir schon von selbst drauf, dann Eintritt zur Besichtigung der Burg.
Ich finde es sehr schön, dass Vertrauen geschaffen werden muss.
Steht da drauf.
Yes, no?
Nur auch Vertrauen löst ein Problem der überschuldeten Gemeinden nicht. Sie schrumpfen und verlieren noch mehr Geld. Die 20-jährige Esther Wagner jedenfalls sorgt nicht mehr lange für die schönsten Cappuccinos in Niedecken.
Also ich habe jetzt gerade meine Ausbildung beendet und werde wahrscheinlich erstmal ein Jahr nach Amerika gehen. Und danach will ich halt studieren. Das sind halt meine Pläne. in Amsterdam. Ja.
Träume und Tatsachen in Nideken, das war ein Bericht von Simon Fatzer zu den Wahlen in Deutschland. Hier geht's gleich weiter in La Chaux-de-Fonds im Uhrenmuseum auf unserer Sommerreise durch die Romandie. Zuerst aber noch die Schlagzeilen des Mittags mit Thomas Fuchs.
In Kairo verzögert sich die Räumung der Protestlager der Islamisten, welche die Polizei für heute Morgen angekündigt hat. Grund dafür seien die großen Menschenmengen, die zusätzlich in die Lager strömten, heißt es. Italien verlangt von der EU Hilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingszustroms. Seit Anfang Jahr sind nach Angaben der italienischen Behörden 7000 Migranten auf Booten nach Italien gelangt. Verletzungen bei Unfällen mit E-Bikes sind bedeutend schwerer als solche bei Unfällen mit gewöhnlichen Velos. Darauf weist das Traumazentrum des Kantonsspitals Luzern hin. Gründe seien das höhere Tempo von Elektrovelos und das größere Gewicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.